Hallo zusammen. Bevor wir in die Folge starten, erstmal noch ein kleiner Disclaimer. In dieser Folge spreche ich mit meinen Gästen über das Thema Testamente, Erbschaften und Nachlässe und damit natürlich ganz eng verbunden auch über das Thema Tod. Das kann ein emotionales Thema sein und wenn du weißt, dass dich das sehr belastet, dann hör dir diese Folge vielleicht nicht alleine an oder skippe diese Folge einfach. Für alle anderen geht's in ein paar Sekunden dann los.
Und mir war das einfach wichtig, dass ich der Erde was hinterlasse und dass das somit irgendwo was zurückbleibt von mir, indem ich wertvolle Gebiete schütze, weil die Natur mir einfach sehr am Herzen liegt.
Das war Sabine Hering. Mit ihr habe ich mich über ein Thema unterhalten, das uns alle irgendwann betrifft, von dem wir uns aber gerne so ein bisschen distanzieren. Der Frage, was passiert nach meinem Tod? Das eigene Testament zu schreiben klingt erstmal nach einer Riesenaufgabe. Und natürlich soll es wohl überlegt sein, aber gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, das eigene Engagement für Tiere, Umwelt und Naturschutz noch über den eigenen Tod hinaus weiterzuführen. Denn sowohl der Frankfurter Zoo als auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt können als Erben eingesetzt werden. In dieser Folge spreche ich mit Frau Hering, die diesen Schritt gegangen ist, sowie mit den Kolleginnen der ZGF, die sich um die Betreuung von möglichen Erblassern kümmern. Und das mit wahnsinnig viel Einfühlungsvermögen. Und ich merke, dass ein Testament deutlich unkomplizierter sein kann, als ich das gedacht hätte. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Bei mir im Studio ist jetzt Sabine Hering. Sabine Hering ist Diplomgeografin, 63 Jahre alt, kommt aus Baden-Württemberg und hat die ZGF als testamentarischen Alleinerben eingesetzt. Und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Aber vorab möchte ich noch über was ganz anderes sprechen. Ich weiß nämlich, Frau Hering reist sehr gerne und viel, macht tolle Naturaufnahmen und ich würde gerne wissen, Frau Hering, wohin war denn Ihre letzte Reise?
Meine letzte Reise war vor circa 6 Wochen nach Spitzbergen. Wir haben mit einem Segelschiff eine Umrundung von Spitzbergen gemacht. War eine ganz tolle Reise, sowohl landschaftlich als auch von der Tierwelt her. Eisbären, Walrosse, riesengroße Brutkolonien von Lummen. Es war wunderbar.
Das klingt schon fantastisch, klingt auch kalt, aber ich denke, Sie waren warm angezogen.
So kalt war es gar nicht. Auch Spitzbergen hat mit dem Klimawandel zu tun, leider.
Vielleicht sprechen wir ein bisschen über die Filme, die Sie auch machen. Das ist, glaube ich, auch eine Motivation für Ihre Reisen. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen? Was machen Sie da genau?
Ich habe vor circa 10 Jahren angefangen als Hobby zunächst und jetzt beruflich etwas mit dem Naturfilm. Und das Film ist zu meiner ganz großen Leidenschaft geworden. Dadurch ergibt sich natürlich auch immer, dass ich mir die Reiseziele aussuche, wo ich hin fahre, da muss immer irgendwas an Filmmotiven für mich sein und ich freue mich da immer schon, suche vorher schon Musik aus und wenn ich zurückkomme aus von der Reise, fängt dann das Schneiden von dem Film an und das Vertonen und das ist mein ganz großes Hobby.
Wahrscheinlich auch schön, dann die ganzen Momente nochmal zu durchleben quasi. Woher kommt denn diese Liebe zur Natur oder dieses Interesse zur Natur bei Ihnen?
Also das Interesse an der Natur, das wurde bei mir von sowohl meinen Eltern als auch von meinem Großvater hauptsächlich schon sehr, sehr früh geweckt. Mein Großvater hatte damals das Chimek-Buch Serengeti darf nicht sterben auf dem Tisch liegen und hat mir daraus vorgelesen. Also das waren so die ersten Kontakte mit der ZGF. Und später habe ich dann halt angefangen zu reisen und habe dort die Natur immer mehr ins Herz geschlossen. Sowohl innerhalb von Deutschland als auch weltweit. Besondere Vorliebe gilt für Afrika. Da war ich jetzt die letzten Jahre sehr viel in Sambia, weil da noch weniger Tourismus ist als in anderen Gebieten und man doch sehr viel seltene Arten und auch bedrohte Arten, wie zum Beispiel Wildhunde, sehen kann.
Serengeti war nicht sterben ist eine Dokumentation vom ehemaligen ZGF-Präsidenten Bernhard Grzimek, ist damit sogar Oscar-prämiert worden, ich glaube als erster deutscher Film sogar. Sie haben es jetzt eben schon ein bisschen angedeutet, wo waren denn die ersten Kontakte zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt?
Ja, das war genau in der Serengeti, da war ich glaube ich 30 Jahre, habe dort eine Reise gemacht durch verschiedene Nationalparke in Tansania und als wir in der Serengeti waren, war unser Hotel unmittelbar neben der Niederlassung von der ZGF und eigentlich jeden Morgen, wenn wir rausgefahren sind, hat man auch die Fahrzeuge von der ZGF gesehen, die dann, ich hätte das dort gerne gefragt und mich hat's interessiert, was machen die da, aber ich fand's spannend, dass die dort arbeiten. Und der nächste Punkt der Reise war dann der Nogorogoro-Krater, wo man praktisch am Kraterrand an den Gräbern von Michael und Bernhard Grzimek vorbeifährt.
Jetzt plant man in seinem Leben ja wahnsinnig viel. Ich bin Anfang 30, ich mache mir Gedanken um meine Altersvorsorge zum Beispiel. Ich muss planen, wie ich meinen Hund versichere und so weiter und so fort. Sie sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben beschlossen, die ZGF als Erbin einzusetzen. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, Sie möchten einen gemeinnützigen Verein als Erben einsetzen?
Ja, ich habe keine Kinder, denen ich was vererben könnte und im Moment auch keinen Partner. Und mir war das einfach wichtig, dass ich der Erde was hinterlasse und dass das somit irgendwo was zurückbleibt von mir, indem ich wertvolle Gebiete schütze, weil die Natur mir einfach sehr am Herzen liegt.
Da haben wir ja eben noch schon ein bisschen drüber gesprochen, wie gern Sie reisen, wie gern Sie die Natur erleben. Wie läuft das dann ab? Klingelt man bei der ZGF an der Tür und sagt, ich würde euch gerne was vererben? Oder wie sind Sie da in den Kontakt gekommen?
Also ich war schon länger im Naturschutz aktiv, ehrenamtlich, und habe insofern so ein bisschen das Spektrum der verschiedenen Möglichkeiten, etwas an die Natur zu vererben, gesehen und habe dann einfach verglichen auf verschiedene Organisationen. Und dann kamen natürlich die früheren Erfahrungen und Erlebnisse mit der ZGF irgendwann wieder hoch, auch teilweise durch Reisen nach Sambia. Ich war viel im South Lungwa Nationalpark, habe dann mitgekriegt, die ZGF arbeitet im North Lungwa Nationalpark mit den Nashörnern. Das waren alles Themen, die mich sehr interessiert haben. Und ich hatte dann einige Gespräche geführt, Unterlagen angeschaut und dann hat sich eigentlich sehr schnell herauskristallisiert, dass die ZGF eigentlich schon die Vorstellungen, die ich habe, im Rahmen eines Vermächtnisses erfüllen kann. Einerseits durch die Art der Arbeit, die ZGF macht, durch die Regionen der Arbeit und auch die Möglichkeit, Flächen zu sichern und genauer zu gestalten, was man denn im Testament vermachen möchte.
Genau, das war jetzt meine Frage. Inwieweit können Sie denn bestimmen, was mit Ihrem Erbe dann geschehen soll? Also gibt es da Gespräche, dass Sie sagen, ich würde damit gerne Nashörner schützen? Sie haben jetzt über Sambia viel gesprochen und wir haben im Vorgespräch schon über Nashörner gesprochen. Ist das eine Möglichkeit?
Das hatte ich telefonisch. Es gibt bei der ZGF Ansprechpartner, die genau für Testamentserstellung zuständig sind. Und das kann man mit dem ersten Telefonat abklären, inwieweit man die Möglichkeit hat, das Testament zu gestalten, dass ich nicht einfach nur sage, Alleinerbe und damit war's das, sondern dass ich eigentlich das mir wünsche, dass ich das genauer mir definieren kann. Und mir war dann in dem Punkt auch die Flächensicherung sehr wichtig, der Ankauf von Flächen, damit die einfach für die Zukunft, für die Natur gesichert bleiben. Und das war da möglich und ich habe sehr viel Beratung und Unterstützung im Zuge dieses Prozesses der Testamentserstellung von der ZGF bekommen, sodass ich unter anderem auch keinen Notar brauchte, weil ich kenne mich rechtlich mit der ganzen Materie überhaupt nicht aus. Und das war auch ein wichtiges Kriterium.
Das ist sicher auch ein Dschungel, sage ich jetzt mal, an Paragraphen und rechtlichen Vorschriften. Was passiert denn tatsächlich mit Ihrem Erbe? Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, was damit geplant ist?
Ja, eben weil ich mein Herz an Afrika verloren habe und sehr viel in Sambia war, geht die Hälfte, also circa 50%, so ist formuliert, des Erbes nach Sambia und soll dort auch der Flächensicherung dienen. Und die andere Hälfte ist gedacht, das wird sicher der schwierigere Teil, für Deutschland, für die Schaffung von Wildnisgebieten im Sinne des naturschutzrechtlichen oder fachlichen Wildnisgedankens. Und da muss man erstmal die passenden Flächen finden.
Das wird sicher nicht einfach in Deutschland, aber ich bin mir ganz sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen von der ZGF da in ihrem Sinne die richtigen Gebiete auch finden. Jetzt ist natürlich das ganze Thema Erbe, Testament ja schon auch ein sensibleres Thema. Haben Sie sich denn da von der ZGF gut begleitet gefühlt? Also wie läuft der Prozess denn genau ab?
Also ich habe mich sehr gut begleitet gefühlt, weil als normaler Mensch, sage ich mal, kennt man sich ja in dieser Juristerei, was sonst ein Notar macht, nicht aus. Der Vorteil war eben, dass ich hier so gut beraten war, dass ich keinen Notar brauchte. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass jetzt von meinem Erbe keine Steuern zu bezahlen sind, weil als anerkannter Naturschutzverband ist die ZGF von der Steuer befreit. Und das war für mich auch ein wichtiges Kriterium. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass nachdem jetzt alles erledigt ist, dass es ein sehr schönes Gefühl ist, zu wissen, was, wenn man selber mal nicht mehr da ist, dass noch was von einem bleibt und dass man der Erde irgendwo ein Stück Natur hinterlassen kann.
Schönere Abschlussworte finden wir für dieses Interview, glaube ich, nicht. Ihnen erstmal vielen, vielen Dank, Frau Hering.
Sehr gerne.
Wenn es um Testamente und Nachlässe geht, dann gibt es bei der ZGF vor allem eine Ansprechpartnerin für mich und auch für Externe, nämlich Sonja Steiger, Referentin für Förderer und Freunde bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Und die sitzt jetzt bei mir hier im Podcaststudio. Hallo Sonja.
Hallo Marco.
Testament, letzter Wille, das sind irgendwie so Sachen, da hat man irgendwie so einen natürlichen Respekt vor. Das ist erstmal irgendwie ein bisschen einschüchternd. Da traut man sich ja irgendwie gar nicht so richtig ran.
Ja, das stimmt in der Tat, aber das ist, glaube ich, einfach was ganz Normales. Viele Menschen scheuen sich einfach davor, ein Testament zu machen. Aber mal ehrlich gesagt, wir planen eigentlich unser ganzes Leben. Es gibt Menschen, die machen Excel-Tabellen für was kommt in den Koffer, wenn ich in den Urlaub fliege oder Einkaufslisten und so weiter. Und man empfindet es eigentlich als Erleichterung, Dinge zu organisieren, Dinge geregelt zu haben. Und warum sollte man da gerade bei der Regelung des Nachlasses mit aufhören, wo das ja eigentlich so das Lebenswerk ist, so quasi das All-in, wo da geregelt wird.
Stimmt eigentlich. Also ich habe auch eine Liste zumindest für Fernreisen, wo dann genau drin steht, was da alles mit muss. Und das ist beim Testament ja eigentlich ähnlich.
Genau. Viele Menschen verbinden eben das Testament eher mit dem Tod und mit dem Sterben. Und das schreckt einfach total viele Menschen ab, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber ich finde, ein Testament steckt eigentlich voller Leben, weil man ja eben sein Lebenswerk damit über den Tod hinaus gestalten kann und damit ja Leben und Freude schenkt und das eigentlich relativ wenig mit dem Tod und mit dem Sterben zu tun hat. Das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen, aber ganz egal, ob man da jetzt die Familie bedenkt oder eine gemeinnützige Organisation, in der Regel schenkt man sehr viel Freude und tut viel Gutes damit.
Was würde denn eigentlich passieren, wenn ich kein Testament habe und sterbe?
Dann gibt's die gesetzliche Erbfolge, die dann in Kraft tritt. Das regelt hier in Deutschland das bürgerliche Gesetzbuch. Und da ist festgelegt, in welcher Reihenfolge die Abkömmlinge des Erblassers erbberechtigt sind. Das heißt also, wenn im Erbfall keine Abkömmlinge ermittelt werden können von den Behörden, dann erbt am Ende der Staat.
Aber ist es nicht super kompliziert, ein Testament zu schreiben? Ich glaube, also wir müssen gar nichts, aber wir sollten ja dann zumindest alle eins machen. Gleichzeitig klingt es super komplex, ein Testament aufzusetzen.
Ich finde, es ist eines der einfachsten Dokumente, die wir in unserem Rechtssystem haben. Es ist nämlich eine einseitige Willenserklärung und damit kann ich dann Erben bestimmen, mehr oder minder frei von der gesetzlichen Erbfolge, natürlich muss man da schauen, was möglich ist. Da geht es dann um Pflichtteilsberechtigte und so weiter. Aber im Endeffekt könnte ich ganz einfach handschriftlich ein Testament aufsetzen und es wäre rechtsgültig. Das ist also viel weniger Papierkram, möchte ich mal sagen, als wie wenn man zum Beispiel ein Haus oder ein Auto kauft, was ja viele einmal oder mehrmals im Leben machen und den Aufwand auf sich nehmen. Da ist ein Testament eigentlich ganz einfach aufzusetzen und man regelt damit sein ganzes Lebenswerk. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich geniale Sache.
Das klingt tatsächlich jetzt erstmal recht einfach. Was brauche ich denn tatsächlich Stück für Stück alles? Also was sind die einzelnen Bestandteile von so einem Testament? Das, wie gesagt, für mich klingt es trotzdem noch, als wäre so ein Notar gar nicht schlecht oder was ähnliches.
Das kann sein, da verbinden ganz viele Menschen den Notar damit, wenn man ein Testament hört. Aber in der Tat gibt es zwei Möglichkeiten, ein Testament zu machen. Das eine ist das Notarielle, was du jetzt gerade angesprochen hast, so das Klassische, was man so landläufig oft denkt. Aber auch da lässt unser Gesetz was ganz Tolles tun, nämlich ein handschriftliches Testament. Das heißt, ich kann einfach hinsitzen und mein Testament handschriftlich auf ein Blatt Papier niederschreiben. Und dann ist es auch schon prinzipiell erstmal gültig. Man sollte ein paar Regeln beachten, aber ansonsten ist es eigentlich eine ganz einfache Sache.
Welche Regeln sind das?
Also wenn wir nicht vom Notariellen ausgehen, eben, sondern wirklich beim handschriftlichen Testament bleiben, ist es ganz, ganz wichtig, dass es komplett, also von oben links bis unten rechts handschriftlich ist. Das, was man so landläufig gerne denkt, man tippt es im Computer und unterschreibt es, das ist nicht gültig. Also es muss wirklich 100% handschriftlich sein. Es sollte bestenfalls sehr, sehr leserlich geschrieben sein.
Das wäre für mich schon eine Einschränkung.
Das ist für viele die größte Herausforderung, glaube ich, an der ganzen Sache. Und wenn man dann so das weiße Blatt vor sich liegen hat, sollte man klar machen, es ist mein Testament, es ist mein letzter Wille. Das schreibt man oben drüber. Man schreibt seinen eigenen Namen, leserlich, am besten mit Geburtsdatum und Adresse, dass es ganz klar ist, um wen es sich handelt. Man setzt auf jeden Fall einen Erben ein. Auch den benennt man mit vollständigem Namen, am besten mit Adresse und Geburtsdatum, so dass es ganz eindeutig ist, wer denn dieser Erbe sein soll. Und klar und deutlich sollte man auch alles formulieren, was man haben möchte oder wie man sich das vorstellt, dass es eben klar und eindeutig ist. Und dann am Ende ganz, ganz wichtig, unterschreiben, eigenhändig unterschreiben und am besten noch ein Datum und Ort dazusetzen.
Das klingt jetzt erstmal nicht so schwer, aber natürlich kann es auch komplexer werden, gerade wenn man mehrere Erben einsetzen möchte oder so ähnlich. Und da kommst ja dann zum Beispiel du ins Spiel.
Genau, also wir kommen ins Spiel, wann immer der Erblasser es möchte. Und es ist in der Tat, wie du sagst, ratsam, sich dann auch professionellen Rat zu holen. Juristische Beratung mache ich selber jetzt nicht, weil ich keine Juristin bin. Aber wir arbeiten mit einer Fachanwältin für Erbrecht zusammen auf jeden Fall, wo wir uns Rat einholen, aber wo eben auch jeder andere sich beim Fachanwalt für Erbrecht Rat einholen kann und das auch tun sollte. Denn es ist schon wichtig, dass im Testament am Ende natürlich auch ganz genau das drinsteht, was der Erblasser möchte und dieses eben auch zweifelsfrei von der Nachwelt gelesen und umgesetzt werden kann und vor allem auch, dass es juristisch wasserdicht ist. Denn das ganz große Problem, was wir beim Testament haben, ist ja, dass wir, wenn wir Fragen haben, nicht mehr nachfragen können. Denn das Testament kommt ja erst zum Tragen, wenn der Erblasser eben verstorben ist. Und deswegen muss vorher tatsächlich alles wasserdicht sein.
Was sind denn so typische Unklarheiten oder Unsicherheiten, die in so einem Testament aufkommen? Du hast da ja beruflich auch viel mit zu tun. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Was begegnet dir da so? Mhm.
Genau, also es fängt schon bei der Erbenstellung an. In jedem Testament muss es einen Erben geben. Und ein Erbe ist eben tatsächlich ein Rechtsnachfolger, kann man sein. Er erbt die Rechte, eben aber auch die Pflichten von einem Erblasser. Und dann gibt es im Gegenzug dazu die Vermächtnisnehmer. Der erhält, wie der Name schon sagt, ein Vermächtnis. Das ist wie ein Geschenk. Das darf man behalten, annehmen und sich dran erfreuen, hat aber keine Pflichten, vielleicht noch eine kleine Auflage dabei. Aber das ist ganz, ganz wichtig, zwischen Erbe und Vermächtnis zu unterscheiden, denn der Volksmund spricht ja oft von Vererben und Vermachen in einem Atemzug. Aber juristisch betrachtet ist das halt tatsächlich ein ganz, ganz entscheidender Unterschied, den man ganz klar benennen muss.
Kannst du mir ein Beispiel für ein Erbe und für ein Vermächtnis geben, damit ich mir das nochmal besser vorstellen kann?
Klar, Marco. Also wenn ich zum Beispiel dich in meinem Testament als alleinigen Erben einsetzen würde, dann bekommst du zwar alles, was ich besitze, bis hin zu meinem alten Fahrrad, aber dafür müsstest du dich auch um die komplette Abwicklung meines Nachlasses kümmern, sprich meinen Stromanbieter kündigen, meine Vereinsmitgliedschaften, meine Wohnung ausräumen, Bankkonten auflösen, aber gegebenenfalls eben auch meine Schulden bezahlen, weil die Schulden würdest du mit erben. Wenn ich dir aber nur ein Vermächtnis in meinem Testament zukommen lasse, dann kann das zum Beispiel eben besagtes altes Fahrrad sein oder vielleicht auch 5.000 Euro oder 10% von meinem Bankkonto. Dann ist es für dich wie ein Weihnachtsgeschenk. Du darfst es annehmen und dich einfach dran freuen, ohne Pflichten.
Jetzt arbeitest du ja bei der ZGF und die erhält nicht nur Spenden und Fördergelder für den Naturschutz, sondern auch tatsächlich Nachlässe. Wie funktioniert das genau? Kann die ZGF Erbin sein oder halt diese Vermächtnisse, also die Weihnachtsgeschenke erhalten?
Genau. Wir freuen uns auch als ZGF über Weihnachtsgeschenke, auch unterjährig sozusagen. Aber wie du schon sagst, das passiert, dass wir als Erbe eingesetzt sind oder eben auch Nachlässe bekommen. Und zwar gar nicht so selten, das passiert relativ häufig, dass an gemeinnützige Organisationen generell und auch an uns eben vererbt wird. Wer möchte, kann also beispielsweise die Zoologische Gesellschaft Frankfurt oder eben auch die Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt im Testament benennen. Und im Endeffekt funktioniert es dann genauso, wie wenn man Verwandte oder Freunde einsetzt. Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied.
Gibt es denn trotzdem was zu beachten?
Nicht mehr oder weniger, als wie wenn man Personen als Erben einsetzt. Auch da ist es wichtig, dass der korrekte und vollständige Name und die Anschrift der Organisation angegeben wird. Bei Vereinen kann man zusätzlich vielleicht noch das Vereinsregister nennen, die Vereinsregisternummer.
Aber warum sollte ich eigentlich eine gemeinnützige Organisation jetzt in mein Testament aufnehmen?
Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Also zum einen, und das Wichtigste für mich ist, dass du mit einem Testament nochmal das unterstützen kannst, was dir heute schon am Herzen liegt. Und einfach vielleicht, weil du auch Gutes tun möchtest, auch über den Tod hinaus. Vielleicht engagierst du dich heute schon für die Organisation, die du dann nachher auch in einem Testament benennen möchtest. Und zum anderen, das ist jetzt so ein bisschen, ja, wir sagen immer so ein bisschen unsexy, aber eigentlich ganz cool. Zum anderen sind gemeinnützige Organisationen komplett von der Schenkung- und Erbschaftssteuer befreit. Das heißt, dass der gesamte Netto-Nachlass ohne Abzug von zusätzlichen Steuern eben dem guten Zweck zugutekommt.
Das heißt also, ich kann an gemeinnützige Organisationen steuerfrei vererben.
Richtig, genau. Für Familienmitglieder, Verwandte und Freunde gibt es bestimmte Freibeträge und verschiedene Steuersätze, die sich immer am Wert des Nachlasses bemessen. Kurz gesagt, je näher der verwandtschaftliche Grad, desto höher der Freibetrag und desto niedriger der Steuersatz. Aber gemeinnützige Organisationen sind eben komplett von der Schenkung- und Erbschaftssteuer befreit. Das heißt, wenn der Nachlass alle Kosten verbucht hat, zum Beispiel also Wohnungsauflösung oder Beisetzung abgezogen sind, dann kommt alles, was übrig bleibt, vollumfänglich dem guten Zweck zugute. Ich habe oft Kontakt mit Personen, die eben keine Angehörigen haben oder keine Angehörigen, auf die gesetzliche Erbfolge zutrifft. Und das ist dann immer der Punkt, wo gemeinnützige Organisationen ins Spiel kommen, die dann als Erben eingesetzt werden. Das ist dann zum Wohle der Allgemeinheit, also ganz ähnlich wie beim Staat, wenn der Staat erben würde. Aber du kannst eben selber bestimmen, für welchen Zweck sich diese gute Tat quasi einsetzen lässt dann.
Und wenn ich jetzt doch jemanden habe, den ich in meinem Testament berücksichtigen möchte, kann ich das auch mischen? Also kann ich sagen, ein Teil soll an die ZGF gehen und ein Teil an meinen Kumpel?
Ja, klar, das geht. Also dafür ist ein Testament da, dass man eben diese gesetzliche Erbfolge aushebelt, hört sich immer so negativ an, aber umgeht, sage ich mal, ein bisschen in deinem Sinne gestaltet. Es gibt da Grenzen, aber es gibt quasi keine Konstellation, die wir nicht schon irgendwie gesehen haben. Im Testament kannst du eben alles so festlegen, wie es für dich passt und wie es dir wichtig ist. Ein paar Regeln mit dem Erbe und Vermächtnisnehmer nochmal im Kopf behalten, aber das Wichtigste ist eben, wie und wofür dein Nachlass vorzugsweise eingesetzt werden soll, dass du es selbst bestimmen kannst.
Jetzt weiß ich, du bist musikalisch auch viel unterwegs und nicht nur im Naturschutz. Wäre das auch was, wo ich dann sagen könnte, gut, ich möchte Naturschutz und Musik unterstützen?
Genau, das kann man nach Herzenslust mischen, würde ich sagen.
Und wenn ich jetzt der ZGF etwas vermachen oder vererben möchte, kann ich da alles reinschreiben? Also alles Geld in die Seiger-Antilopen zum Beispiel stecken, wo wir vor kurzem einen Podcast drüber hatten, oder ins Otter-Monitoring in Peru oder Projekte, die durch den Naturschutz-Euro unterstützt werden oder? Also wie spezifisch kann ich da werden?
Mhm. Prinzipiell geht es schon. Du solltest nur bedenken, dass deine Wünsche in zig Jahren ja erst zum Tragen kommen und dann eben auch umsetzbar sein müssen im Prinzip oder sollten auf jeden Fall. Also Frage, wird es den Naturschutz-Euro in 50 Jahren überhaupt in der Form noch geben oder werden die Otter in Peru noch regelmäßig gezählt und erfasst? Vielleicht gibt es dann schon neue Projekte, neue Erkenntnisse. All das wissen wir nicht, weil keiner von uns in die Zukunft schauen kann. Daher empfehle ich immer nach dieser KISS-Regel, die man eigentlich gut kennt, keep it short and simple, trifft auch für Testamente zu, fasse dich kurz und einfach. Das ist ein Thema, das ich sehr, sehr häufig mit Erblassern bespreche, denn der Wille des Erblassers hat eben immer oberste Priorität und unser Ziel ist es, gemeinsam dahin zu kommen, dass dieser Wille so konkret wie nötig und so offen wie möglich formuliert ist.
Jetzt finde ich das Otter-Monitoring in Peru aber total klasse. Kannst du mir ein Beispiel geben, wie wir das jetzt gemeinsam lösen könnten, ohne zu spezifisch zu werden, also wie ich das unterstützen kann?
Klar, also zuerst würde ich mal länger mit dir ins Gespräch gehen, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren und herauszufinden, wo so dein Fokus liegt. Sind es die Regenwälder, sind es die Otter, ist es das Land Peru? Und je nachdem, wo dann dein Schwerpunkt liegt, würden wir dann ansetzen mit der Formulierung.
Okay, das wäre jetzt nicht so einfach, weil ich die Otter schon sehr gerne mag, aber ich glaube, tatsächlich wird es mir primär um Peru gehen. Da war ich schon. Wie gehen wir jetzt vor?
Also ich würde mal sagen, dann würde ich dir wahrscheinlich einen Vorschlag machen, der so in die Richtung geht. Wir fokussieren uns auf das Land, aber wir nehmen die Regenwälder nochmal deutlich mit rein, weil die vermutlich am allerlängsten Bestand haben werden auf deiner ganzen Wunschliste. Und das könnte dann vielleicht so klingen: Mein Nachlass soll vorrangig für Projekte zum Schutz der Regenwälder, insbesondere in Peru, eingesetzt werden, vorrangig für Maßnahmen zum Schutz der Riesenotter. So in die Richtung.
Das klingt gut. Dann wäre noch zu klären, wie der Nachlass verwendet werden soll.
Genau, das ist auch eine ganz entscheidende Frage, wie der Nachlass verwendet werden soll. Denn grundsätzlich ist die Frage, ob dieser direkt in die Projektarbeit fließen soll oder aber langfristig wirken soll. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Ich würde dir dazu einfach kurz ein Beispiel geben, dann wird es nämlich klar. Stell dir einfach mal vor, dein Nachlass wäre jetzt, ich sag mal, 200.000 Euro. Dann können wir davon zum Beispiel mehrere Ranger-Fahrzeuge kaufen oder aber wir legen das Geld an und verwenden die jährlichen Zinsen daraus, die dann wiederum Jahr für Jahr für Jahr auf ewig anfallen. Das wäre dann der Fall, wenn du diesen Nachlass als Zustiftung in die Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt gibst.
Und was ist besser?
Besser oder schlechter gibt's da eigentlich gar nicht. Das ist einfach eine Geschmackssache, wie bei Schokolade. Der eine mag weiße Schokolade und der andere zartbitter. Deswegen ist beides lecker. Und so ist es da eben auch ein bisschen. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Die Ranger-Fahrzeuge sind natürlich super wichtig, damit wir Patrouillen fahren können in den Projekten und so weiter. Aber wenn ich nach einem Jahr mal zur Werkstatt müsste, wenn das Auto neue Reifen bräuchte, eine Wartung oder natürlich braucht es ja auch sowieso Sprit zum Fahren, dann wäre ja kein Geld mehr da und genau da kommen dann die Erträge aus der Zustiftung ins Spiel, denn die fallen ja jedes Jahr an. Das heißt, Wir haben jedes Jahr eine bestimmte Summe zur Verfügung und mit der können wir dann eben die Wartung, Reparaturen und so weiter für dieses Ranger-Fahrzeug bezahlen.
Wie läuft denn jetzt so eine Testamenterstellung mit der ZGF und was machst du dabei? Du hast schon angedeutet, du sprichst mit Menschen.
Also erstmal sind wir natürlich sehr dankbar, wenn Menschen überhaupt darüber nachdenken, gemeinnützig zu vererben und insbesondere dann natürlich auch für den Naturschutz. Und häufig beginnt der Kontakt zur ZGF und zu mir mit einer E-Mail oder einer Anforderung unserer Testamentsbroschüre. Manchmal rufen mich Menschen auch ganz konkret an und haben schon Fragen. Ich versuche dann, sie so weit wie möglich bei ihren Fragen zu unterstützen. Alle Fragen rund um die Umsetzung bei der ZGF und die Nachlassabwicklung kann ich direkt beantworten. Sobald es dann juristisch wird, sind wir an dem Punkt, wo ich dann die Fachanwältin für Erbrecht mit ins Boot hole und dann geht es eben einfach Schritt für Schritt weiter. Das ist immer sehr, sehr individuell, da gibt es keine Blaupause.
Die Kontaktdaten, die packen wir euch natürlich mit in die Shownotes, falls euch das interessiert. Und du hast jetzt schon gesagt, die Menschen kommen zu dir oder per Telefon, also das ist ganz individuell quasi.
Genau, das kommt wirklich immer auf die jeweilige Person drauf an, je nachdem, wie es eben für den Testamentsspender am besten passt. Das zieht sich dann auch in der weiteren Begleitung, die ich dann mache, sofort. Mit manchen kommuniziere ich sehr stark per E-Mail, mit anderen telefoniere ich häufiger oder es kommt tatsächlich auch zu persönlichen Gesprächen. Das heißt, die Menschen kommen hierher zu uns nach Frankfurt oder ich besuche die Menschen tatsächlich vor Ort zu Hause. Das kommt wirklich immer auf jeden Einzelnen an. Was jetzt neu dazugekommen ist in den letzten Jahren, ist tatsächlich der Videocall. Ich würde sagen, seit Corona ist der einfach verbreiteter fast als das Telefon. Da hat sich einfach ganz viel verändert.
Okay, beim Videocall, da muss ich gestehen, daran hätte ich jetzt eher nicht so gedacht, weil das Bild, was ich gerade noch im Kopf hatte, wäre dann tendenziell eher meine Oma, die schon ein Testament gemacht hat. Aber die sehe ich jetzt nicht so im Videocall. Wie alt sind denn die Menschen, die sich bei dir melden?
Ja, glaube ich gerne, denn tatsächlich beim Thema Testament denken viele erstmal an die Oma und an den Opa, weil wir eben dieses Thema Testament immer mit dem Alter und dann zwangsläufig mit dem Sterben verbinden, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Meistens sind die Menschen so Mitte 50 bis Mitte 70, würde ich mal sagen, wenn wir zum ersten Mal voneinander hören. Aber ich hatte auch schon ganz tolle Begegnungen tatsächlich mit über 90-Jährigen, aber die waren total fit. Nur ich denke immer, das ist natürlich nicht jedem beschert, so ein gesundes, langes Leben zu haben, wo man dann eben auch noch voll handlungsfähig ist.
Was ist denn der beste Zeitpunkt, um mein Testament zu erstellen?
Den gibt's in der Tat, und zwar ist der heute. Oder einfach immer, denn ich sag, jeder Tag ist der beste Tag, um sein Testament in Angriff zu nehmen. Das heißt nicht, dass man es direkt schreiben muss, aber einfach mal drüber nachzudenken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn man weiß ja einfach nie, was jeden Tag so passiert. Sterben hat ja nicht zwangsweise was mit dem Alter zu tun. Ich denke, in den Medien hört man oft genug, es passieren Unfälle und so weiter, wo eben Menschen jeden Alters ihr Leben lassen müssen. Und Vorsorge ist auch beim Testament total wichtig. Das machen wir bei anderen Themen wie Gesundheit wie von selbst. Und da sollten wir eben beim Thema Testament nicht aufhören.
Ich merke, heute habe ich wirklich noch einen vollen Tag, aber vielleicht am Wochenende kann ich das Thema Testament mal angehen. Jetzt hätte ich zum Beispiel die ZGF als Erbin eingesetzt. Jetzt kommt der Tag, an dem ich in diesem Beispiel als Erblasser versterbe. Was passiert dann?
Also erstmal passiert da in meiner Richtung oder in unserer Richtung gar nichts, denn wenn uns keiner aus deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familie oder so weiter anruft oder kontaktiert, werden wir das erstmal ganz kurzfristig nicht erfahren. Daher ist es halt total wichtig, dass du dein fertiges Testament beim Nachlassgericht abgibst. Das Nachlassgericht ist beim örtlichen Amtsgericht angesiedelt. Dort kann man das in amtliche Verwahrung geben oder gar im zentralen Testamentsregister hinterlegen.
Was ist das zentrale Testamentsregister?
Das Zentrale Testamentsregister ist ein bundesweites Register für Testamente. Dort sollte man eigentlich jedes handgeschriebene Testament hinterlegen. Denn es ist ja ganz wichtig, das beste Testament bringt überhaupt nichts, wenn es in der Küchenschublade oder gar im Bankschließfach einfach nicht auffindbar ist. Und in diesem zentralen Testamentsregister ist es immer auffindbar, ganz egal, wo du wohnst in Deutschland, ob du umziehst oder in einer Pflegeeinrichtung bist. Jedes Nachlassgericht fragt im Todesfall bei diesem zentralen Testamentsregister nach, ob ein Testament hinterlegt ist. Und dann geht es alles seinen Lauf. Notarielle Testamente sind übrigens automatisch dort hinterlegt.
Und wenn das Testament dann gefunden ist, was passiert dann?
Das zentrale Testamentsregister leitet die Info an das Nachlassgericht weiter, das zuständig ist. Und von dort aus werden dann eben alle Personen oder Institutionen, die im Testament genannt sind, darüber in Kenntnis gesetzt. Das heißt, wir bekommen Post vom Nachlassgericht. Und ab da kümmern sich dann meine Kolleginnen hier im Haus um alles Weitere.
Die werde ich natürlich dazu dann mal fragen. Das sind unsere Kolleginnen Dina und Susanne. Mit denen spreche ich gleich im nächsten Interview und danke dir erstmal für dieses. Danke, Sonja.
Sehr gerne, Marco.
Bei mir im Studio sitzen jetzt Susanne Frank und Dina Potelle und ich freue mich sehr, dass Sie heute beide da sind. Hallo ihr beiden.
Hallo Marco.
Hallo Marco.
Vielleicht können wir damit starten, indem ihr euch selbst einmal kurz vorstellt. Dann lernen wir euch schon mal ein bisschen besser kennen. Was macht ihr hier bei der ZGF und wie lange seid ihr schon da?
Ich beginne mal. Ich bin die Susanne. Ich bin jetzt seit fast 14 Jahren bei der Zoologischen Gesellschaft in Frankfurt und kümmere mich seitdem von Anfang an um die Abwicklung der gesamten Nachlässe. Also sei es für die Zoologische Gesellschaft in Frankfurt oder auch für unsere Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt. Vor ein paar Jahren habe ich dann ganz tolle und wertvolle Unterstützung durch Dina bekommen.
Ich bin Dina, ich bin seit circa 2,5 Jahren bei der ZGF. Und ja, Susanne, du hast es ja schon gesagt, ich unterstütze sie seitdem im Bereich der Nachlassabwicklung.
Jetzt hat Sonja gesagt, ihr bekommt Bescheid vom Nachlassgericht, wenn ein Erbe ansteht oder ein Vermächtnis. Wie läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird man da von einem Erbfall informiert?
Genau, Marco. Also wir bekommen dann Post, also ein offizielles Schreiben vom Nachlassgericht. Genauer gesagt von dem Gericht in der Stadt oder dem Ort, wo die verstorbene Person zuletzt gewohnt hat. Das Ganze nennt sich dann Eröffnungsprotokoll.
Das klingt sehr förmlich, Eröffnungsprotokoll. Was ist das genau?
Ja, genau, das ist auch sehr förmlich. Das ist ein ganz offizielles Dokument vom Nachlassgericht. Es informiert über die Testamentseröffnung und enthält natürlich auch das Testament selbst. Für uns ist es jedes Mal wahnsinnig spannend, so ein Schreiben zu bekommen. Wir schauen natürlich dann gleich ins Testament. Wer wurde denn bedacht oder wie wurden wir bedacht? Ist es die Zoologische Gesellschaft Frankfurt oder ist es die Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt? Und wenn ja, wie wurden wir bedacht?
Da muss ich nochmal nachhaken. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und der Stiftung?
Genau, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, das ist der Verein. Das heißt, der Verein ist operativ im Naturschutz tätig. Das heißt, die ganzen Mitarbeiter sind im Verein angestellt. Wir betreiben hier weltweit Naturschutzarbeit. Die Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt, die ist im Jahr 2001 gegründet worden. Und dort liegt jetzt inzwischen das Kapital. Das Kapital erwirtschaftet Erträge und schüttet diese an den Verein aus, der darum dann daraus wieder Naturschutzarbeit machen kann.
Was kann so ein Vermächtnis denn alles sein? Sonja hat es, glaube ich, ein Weihnachtsgeschenk genannt.
Mhm. Ja, genau. Das kann ein Geldbetrag sein. Also das ist in einem Großteil der Fälle so, dass ein Vermächtnis sich auf einen bestimmten Geldbetrag bezieht. Es kann aber auch sein, dass uns jemand ein Haus oder eine Wohnung vermacht oder sogar eine Kunstsammlung oder Kunstgegenstände.
Und wenn die ZGF oder die Stiftung Alleinerbe ist, wie geht's dann weiter?
Genau, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir kümmern uns selbst um den kompletten Nachlass. Oder es wurde ein Testamentsvollstrecker eingesetzt, der das Ganze für uns dann natürlich übernimmt. Wobei wir so einen Testamentsvollstrecker natürlich auch überwachen, sag ich mal so. Wenn wir den Nachlass selber abwickeln, dann versuchen wir im ersten Schritt möglichst viele Informationen zusammenzutragen. Wo ist die Person verstorben? Wurde sie schon beigesetzt? Gibt es Angehörige, Nachbarn oder Freunde, die wir kontaktieren können? Und ganz wichtig, wer hat den Schlüssel zur Wohnung oder zum Haus?
Das klingt ja so, als müsstet ihr da erstmal ganz schön viel recherchieren und rausfinden, oder?
Ja, da hast du absolut recht, Marco. Klar, das ist halt manchmal ganz schöne Detektivarbeit, besonders dann, wenn wir halt sehr wenig über den Erblasser wissen. Deshalb ist es super hilfreich, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten jemand ins Vertrauen gezogen hat. Also zum Beispiel eine nahestehende Person über das Testament informiert hat und diese uns nach dem Todesfall direkt informieren kann. Dann können wir viel schneller handeln und den Nachlass sichern. Denn die offiziellen Testamentseröffnungen können mitunter Wochen oder sogar Monate dauern. Ja, bis dahin ist so ein Nachlass dann halt im Prinzip ungesichert. Das Haus steht leer oder wie auch immer, ja.
Und wenn die ZGF dann Alleinerbin ist, was gehört dann noch alles mit zu euren Aufgaben?
Kurz gesagt, wir kümmern uns um alles, wie man das auch im familiären Umfeld machen würde. Also von A wie Auflösung des Haushalts bis Z wie Zeitungsabonnement kündigen.
Und die Beerdigung, du hast gerade gesagt, ihr guckt vorher auch, ist die Person vielleicht schon beerdigt? Ist das dann auch Thema für euch?
Manchmal, ja. Da gibt es Menschen, die schon zu Lebzeiten alles geregelt haben mit ihrem Bestattungshaus. Wenn uns aber niemand rechtzeitig informiert, dann hat die Beisetzung schon oft stattgefunden, bevor wir überhaupt vom Erbfall erfahren haben. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn die verstorbene Person es sich so gewünscht hat, gibt es auch die Möglichkeit, am Baum der Freunde der ZGF beigesetzt zu werden. Wir durften auch schon bei einigen Urnenbeisetzungen dabei sein.
Was ist der Baum der Freunde?
Das ist ein Baum, der auf dem Waldfriedhof in Frankfurt steht. Das ist ganz hier in der Nähe von uns. Da sind klassische Baumgräber und da können wir dann die Erblasser zur letzten Ruhe tragen. Diesen Ort haben wir gewählt, um unseren Testamentspenderinnen eine letzte gemeinsame Ruhestätte zu bieten und gleichzeitig auch unsere Verbundenheit mit Frankfurt zu zeigen. Manche Menschen wünschen sich auch eine Seebestattung, Susanne. Da warst
genau,
du ja dabei.
Genau, das haben wir halt auch schon begleitet und eine Seebestattung in der Ostsee zum Beispiel begleitet, ja.
Wie ist das? Schreibe ich das alles auch in mein Testament schon rein, wie ich bestattet werden möchte?
Also die Wünsche zur Beisetzung, die sollten idealerweise nicht im Testament stehen, sondern am besten vorher schon mit einem Bestattungshaus geregelt werden oder in einer Bestattungsverfügung, so nennt sich das, festgehalten werden. Und die sollte man dann jemandem übergeben, der einem nahesteht, der einem vertraut ist und der dann im Todesfall Bescheid weiß, also jemand aus der Familie, Freunde oder auch andere Erben. Das erleichtert vieles.
Jetzt ist die ganze Detektivarbeit gemacht. Ihr habt zum Beispiel den Schlüssel zum Haus und so weiter. Wie läuft das dann praktisch ab, wenn ihr einen Nachlass abwickelt?
Genau, wenn wir alle Informationen zusammengesammelt haben, fahren wir zur Wohnung oder zum Haus. Das machen wir immer zu zweit. Wir nennen das sogenanntes Vier-Augen-Prinzip. Wir nehmen den Nachlass in Besitz und sichern ihn, so nennt man das, wenn man sich um alles kümmert, was der Verstorbene hinterlassen hat und sorgt dafür, dass nichts verloren geht oder auch beschädigt wird. Das kann zum Beispiel im Winter sein, dass zum Beispiel Leitungen nicht auffrieren oder halt auch die Gehsteige vom Schnee befreit werden. Also stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind Alleinerbe und haben eine Eigentumswohnung mit allem, was sich so im Leben angesammelt hat, geerbt. Dann ist es so, dass wir, wie gesagt, dann hinfahren und wenn wir zum ersten Mal eine Erblasserwohnung betreten, dann ist das immer ein ganz besonderer Moment für uns und geschieht mit sehr viel Respekt, denn wir betreten den ganz persönlichen Lebensraum eines Menschen. Wenn wir dann vor Ort sind, dann prüfen wir, was wertvoll ist. Das können Bilder, Schmuck, zum Beispiel Meißner Porzellanservice sein. Solche Dinge geben wir an Auktionshäuser, um sie möglichst gut zu verkaufen. Erinnerungsstücke wie Fotos geben wir, wenn möglich, an Angehörige oder nahestehende Personen, soweit sie uns bekannt sind. Danach erledigen wir alle Formalitäten. Wir sichten Dokumente und Unterlagen, begleichen offene Verbindlichkeiten, lösen Bankkonten auf und kündigen Verträge.
Und was passiert jetzt mit der Einrichtung oder mit der Immobilie selbst?
So eine Wohnung oder ein Haus muss natürlich geräumt werden. Und das machen wir nicht selbst, sondern da haben wir zuverlässige Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir achten wirklich sehr darauf, dass möglichst viel durch Ankauf verwertet oder auch weitergegeben werden kann, zum Beispiel an soziale Einrichtungen. Also dass das alles auf nachhaltige Art und Weise dann geräumt wird. Und ja, wenn es eine Mietwohnung ist, dann geben wir die ganz ordnungsgemäß an den Eigentümer zurück. Und wenn wir eine Immobilie geerbt haben, was häufig passiert, verkaufen wir sie in der Regel. Und bei größeren Mietshäusern prüfen wir dann, ob wir sie als Wertanlage in unsere Stiftung übernehmen. Das kommt dann ganz auf den Einzelfall an.
Das klingt echt alles spannend und ich finde das total beeindruckend, wie ihr auch damit umgeht. Das ist ja, kam glaube ich auch schon durchaus ein sensibles Thema. Susanne, du bist ja jetzt auch schon wirklich länger dabei. Ihr habt da bestimmt schon einiges miterlebt, oder? Erzähl mir gerne mal ein bisschen
was davon.
Ja, genau.
Also da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ja, klar, jeder Nachlass ist anders. Und manchmal gibt's auch Überraschungen. Also eine große Überraschung war, das war oben in Norddeutschland, da haben wir 2 Schafe geerbt.
Oh.
Ja, das waren Geschwisterpärchen, eine Schafsdame und ein Schafsherr. Und ja, klar, was macht man jetzt mit so 2 Schafen? Also einfach mal so in den Zug mit reinpacken und mit nach Frankfurt nehmen. Das können wir natürlich nicht machen. Aber wir hatten wahnsinnig viel Glück direkt in der Umgebung. Also es war quasi eine Nachbarin, die war durch Zufall Schäferin. Und wir sind mit ihr in Kontakt gekommen. Und am Ende hat sie dann diese beiden Schafe in ihre Herde aufgenommen. Ja, also das war wirklich eine ganz tolle Geschichte. Sie blieben in ihrer gewohnten Umgebung und ja, das war wirklich ein Glücksfall für die Schafe und natürlich für uns auch. Ja, und dann gibt's natürlich noch eine Geschichte, da war Dina dann auch mit dabei. Da haben wir 5 Senioren-Scooter geerbt. Das sind so kleine Elektromobile plus ein rollstuhlgeeignetes, umgebautes Auto. Und naja, dieser Rollstühle stand noch im Krankenhaus und mussten natürlich dann halt auch mitnehmen und auch ein paar persönliche Sachen. Und und Dina ist da mit dem Scooter 2 Kilometer vom Krankenhaus zur Erblasserwohnung gefahren. Also das sah schon sehr lustig aus.
Es hat auch Spaß gemacht.
Es hat Spaß gemacht. Ja gut, aber am Ende konnten wir dann doch alles gut verkaufen. Also das Auto und die Scooter auch. Ja, und klar, und ich meine, das ist schon sehr besonders, was man alles so erben kann. Also wir haben sogar GEMA-Rechte geerbt von einem Komponisten. Und in der Tat, seine Musik wird heute noch gespielt und wir bekommen dafür regelmäßig Tantiemen. Ja, und Buchrechte waren auch schon dabei. Also ja, so Nachlässe können wahnsinnig vielseitig sein.
Und wenn dann alles erledigt ist, ihr habt den E-Scooter überführt oder den Senioren-Scooter, ihr habt den Nachlass gesichtet, die Dokumente gesichert, was passiert dann?
Genau, wenn also alles komplett abgewickelt ist, wie du gerade schon gesagt hast, alle Wertgegenstände verkauft und auch alle Nachlassverbindlichkeiten beglichen, dann können wir den letzten Willen des Erblassers umsetzen, so wie er es im Testament verfügt hat.
Die Nachlassverbindlichkeiten, das sind dann so Geschichten wie offene Rechnungen.
Offene Rechnungen, genau. Zum Beispiel noch Arztrechnungen können das sein, Medikamente oder auch noch offene Versicherungssummen, solche Dinge.
Sonja hat jetzt erzählt, dass potenzielle Testamentsspenderinnen und Spender vorher mit ihr noch viel darüber sprechen, wie das Erbe eingesetzt werden soll. Hast du da nochmal Beispiele für mich?
Mhm. Also wir haben zum Beispiel den Stiftungsfonds Dr. Alfredo Maas. Der wurde testamentarisch errichtet und das ist so ein Namensfonds, der in der Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt angesiedelt ist. Das heißt, der komplette Nettonachlass ist dann als Kapital in den Stiftungsfonds geflossen. Und die jährlichen Erträge daraus, die fließen dann dauerhaft in die Naturschutzarbeit des Manu-Nationalparks in Peru, so wie sich der Erblasser das gewünscht hat. Und da fällt mir noch ein anderer Nachlass ein. Da hat uns eine Erblasserin denkmalgeschützte Immobilien hinterlassen. Und heute gehören die Häuser zum Stiftungskapital und bringen durch ihre Mieteinnahmen laufende Erträge für den Naturschutz.
Also haben diese beiden Personen dann quasi mit ihren Erben wirklich dauerhaft die Unterstützung für verschiedene Naturschutzprojekte gesichert. Das ist ja wirklich ein schöner Gedanke.
Ja, genau. Und ja, wenn es keine speziellen Wünsche gibt, dann setzen wir das Geld dort ein, wo es gerade am nötigsten gebraucht wird. Zum Beispiel für Fahrzeuge und Ausrüstung, für Ranger in Nationalparks oder auch zur Bekämpfung von Wilderei zum Beispiel.
Aber ganz egal, wie sie eingesetzt werden, jeder Nachlass bewirkt etwas Gutes. Und dafür sind wir, das ganze Team der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, von Herzen allen Testamentsspendern und Spenderinnen dankbar.
Und ich bin euch sehr dankbar für dieses schöne Interview. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Marco.
Danke auch an dich, Marco.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, meine Sicht auf das ganze Thema Testamente und Erbe hat sich durch die Arbeit an dieser Folge wirklich komplett geändert. Ich habe eigentlich immer gedacht, das ist sowas für ältere Menschen und vor allem etwas fürchterlich Kompliziertes. Aber wie Sonja gesagt hat, das ist eigentlich eins der einfachsten Dokumente in unserem Rechtssystem. Und mir gefällt der Gedanke, dass man auch über den eigenen Tod hinaus noch sich für das einsetzen kann, was einem wichtig ist. Seien es die Tiere im Frankfurter Zoo oder der Natur- und Artenschutz vor Ort. Ich habe es eingangs bereits gesagt, neben der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt kann man auch den Frankfurter Zoo als Erben bedenken. Aus logistischen und zeitlichen Gründen konnten wir da jetzt nicht alle Beteiligten mit reinnehmen, aber im Grunde läuft das analog zu dem, was wir am Beispiel der ZGF besprochen haben. Hier sind es nur keine Mitarbeiter aus dem eigenen Haus, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Frankfurter Rechtsamt, die sich um die Abwicklung der Nachlässe und der Erben kümmern. Natürlich freuen wir uns über Menschen, die Interesse haben, sich sowohl für den Zoo als auch für die ZGF entsprechend einzusetzen. Und wir verlinken euch entsprechende Homepages natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr zum Beispiel die ZGF-Broschüre zum Thema Erbschaft bestellen und euch da ganz unverbindlich zu informieren. Oder ihr macht einen Termin bei Sonja und besprecht mit ihr, was es da für Möglichkeiten gäbe. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge Hinterm Zoo geht's weiter angekommen. Ich bin Marco Dinter und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.